Herzlich willkommen zu Green Vision, dem Nachhaltigkeitspodcast von Sport 2000. Hier widmen wir uns den wichtigsten Fragen rund um das Thema Nachhaltigkeit in der Sportbranche.
Hallo und willkommen zu einer neuen Episode von Green Vision, dem Podcast für nachhaltige Themen von Sport 2000. In jeder Folge möchten wir euch kurze und knackige Infos rund um das Thema Nachhaltigkeit an die Hand geben, die ihr dann im besten Falle im Verkauf am POS anwenden könnt. Zudem bauen wir mit diesem Podcast eine Art Wissensdatenbank für den Fachhandel und alle sonstigen Interessierten rund um das Thema Sustainability auf. Hört also auch mal rein in die älteren Folgen, da haben wir bereits einige gute Infos für euch aufbereitet. Wir beschäftigen uns in diesem Podcast auch immer wieder mit Fasern, mit Materialien. Und gerade wenn wir auf natürliche Fasern schauen, biobasierte Fasern, dann kommt denen eine immer größere Bedeutung zu. Aus diesem Grund möchte ich in der heutigen Folge unter anderem auf ein spannendes Projekt zum Thema Hanffaser zu sprechen kommen. Zum Beispiel lassen sich Materialien wie Carbon und Aluminium durch eine Naturfaser ersetzen. Um dies zu beantworten, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Ich bin Ralf Kerkeling, euer Host, und freue mich nun auf Markus Millbrandt. Er ist Head of Marketing bei Leki. Hallo, Markus.
Hallo, guten Morgen, Ralf.
Schön, dass du da bist und unser Gast bist in diesem kleinen, feinen Podcast und dir die Zeit genommen hast, dich mit mir auszutauschen über ein paar Themen, die ihr im Bereich Sustainability ins Leben gerufen habt. Und das hört sich alles sehr, sehr spannend an, Markus. So, erstmal aber die Frage, geht's dir gut?
Ja, bei uns alles bestens. Mir geht's gut. Vielen Dank. Wir haben natürlich viel zu tun, auch wenn es jetzt gerade so in den Sommerferien etwas ruhiger ist. Genießen wir zwar etwas die Ruhe, aber ausruhen ist da nicht. Aber spannende Projekte auch für 25, und wir sind eigentlich immer in 2-3 Saisons, wo wir uns bewegen.
Genau. Ja, genau. Die meisten Leute, die diesen Podcast hören, die werden dich kennen. Du bist schon sehr, sehr lange in der Branche und auch schon sehr, sehr lange bei Leki. Ich würde dich gerne fragen, ihr habt ein Hanfprojekt angestoßen. Das wurde letztes Jahr publik gemacht. Und es geht um Tracking-Stöcke, ja, Tracking-Poles. Und da habt ihr Hanf als Faser mit integriert. Und bevor wir jetzt in die Details kommen, was das alles beinhaltet und wie ihr das Projekt gestartet habt, würde ich dich einfach gerne mal fragen, hast du so einen krassen Wandel, was Material betrifft, in deiner langen Zeit bei Leki überhaupt schon mal erlebt?
Nein, sicher nicht. Also du hast angesprochen, ich bin lange in der Branche und lang bei Leki, beides ist gleich lang. Also ich habe bei Leki gestartet vor 23 Jahren, mhm, und dadurch hat man schon viele Neuheiten, Innovationen in jedem Bereich, sei es jetzt Alpin oder Trekking, Outdoor oder auch die neuen Produkte wie Trailrunning oder Crossdale, mhm, schon spezifisch mitbegleitet. Aber das war schon was Außergewöhnliches, weil du hattest es am Anfang ja gesagt, ja, Aluminium ist gang und gäbe in unterschiedlichen Qualitäten, die wir das in unsere Stöcke und dementsprechend auch in die Rohre reinbauen. Carbon natürlich in unterschiedlichen Qualitäten und leichter auf Performance orientiert. Und es war dann schon ein spannendes Projekt, was unsere Techniker nach Möglichkeiten gesucht haben, auch mal was anders zu machen, auch mal anders zu denken und auch mal in nachhaltige, reine nachhaltigen Fasern zu denken.
Mhm. Genau. Okay, dann gehen wir jetzt am besten mal ins Detail, sonst haben wir hier Fragezeichen bei unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Also ich hatte es schon ein bisschen angeschnitten, es geht um einen Tracking-Pole und ihr habt Hanf verwendet, habt quasi reinen Tisch gemacht, gedanklich, und habt alles nochmal über den Haufen geworfen, was es an bisherigen Erkenntnissen gab dazu, und habt einen Stock kreiert, den Hemp One Mario, der wurde auf den Markt gebracht. Nimm uns mal mit, was waren das für Gedanken, was waren es für Schritte, die nötig waren, um das Projekt umzusetzen, und was kam am Ende dabei raus? Fangen wir ganz am Anfang an.
Ja, ganz am Anfang natürlich von unseren Technik und Entwicklung einfach mal über den Tellerrand hinaus gedacht. Was gibt es denn noch? Und da waren unsere Techniker tatsächlich mit einem Institut, das ist im Großraum Stuttgart angesiedelt, die sich genau über solche Themen, also Stoffe, Materialien, da Gedanken machen. Und dann ist irgendwo mal, ja, Hanf. Ja, okay, Hanf klingt erstmal, ja, also darunter kann man, konnten wir uns alle erst am Anfang mal gar nichts vorstellen, wie man eine Hanffaser wickeln kann oder die verarbeiten kann zu einem stabilen Rohr. Die Hanffaser an sich, das war uns dann gleich klar, die hat eine wahnsinnig gute Zugkraft und auch die Verarbeitungsmöglichkeit besteht erstmal, also generell die Machbarkeit geprüft. Und dann ging es natürlich auch weiter mit diesem, also wir sehen das nach wie vor als Projekt an. Mhm. Und wie machen wir da jetzt weiter? Wie fangen wir an? Natürlich brauchen wir erstmal Hanf. Ja, jetzt waren wir informiert, okay, wie kommen wir denn zu Hanfpflanzen? Und wer kann das denn anbauen? Und das war dann tatsächlich auch gar nicht so einfach. Aber bei uns im Unternehmen, wir sind ja hier Kirchheim Tech, ja, und da ist auch nicht Schwäbische Alb, Biosphärengebiet und natürlich der eine oder andere Landwirt. Und von unserem Einkauf, der Kollege, der hat einen früheren Schulkamerad, der ist Landwirt. Und mit dem hat man mal gesprochen und hat gesagt, naja, wir wollen mal Hanf anbauen, um einfach rauszufinden, wie man, ja, wie das Timing ist, wann pflanzt man das ein, wann kann man es ernten, wie kann man es trocknen, den ganzen Prozess hat natürlich der Landwirt sehr gut Bescheid gewusst und hat uns quasi von seinem, einen kleinen Acker, so, ich glaube, das ist 6-8 Kilometer weg von hier, ein kleines Stück, angeboten, dass er das dann für uns anpflanzt. Er hatte erst die Idee, Mais anzupflanzen und dann hat er aber gesagt, na okay, das probieren wir einfach mal aus. Und dann war eben die Aussaat im April, meine ich, ja. Und das Spannende ist natürlich, dass eben Wetter, die Begebenheiten der Boden natürlich nicht für eine Garantie für irgendwas steht. Und da war der erste Versuch tatsächlich so, dass es dann durch ein Unwetter die ganzen Samen weggespült hat und man musste nochmal einsäen. Okay. Und dann im Herbst wurde das dann geändert, dass unser Techniker selber mit aufs Feld ging. Sogar der Matthias Hatt, unser Geschäftsführer, war mit dabei, wollte sich nicht entgehen lassen. Mhm. Da hat man die Hanfstauden dann geerntet und dann hat man sie getrocknet. Ja. Und dann ging es natürlich in die Weiterverarbeitung. Wir können euch nicht alles selber machen. Da haben wir noch ein bisschen Unterstützung gehabt von einer Dame aus Südtirol, die sich schon sehr viel mit Hanf beschäftigt hat, auch Begleitung, da kennt man es vielleicht auch schon. Und zusätzlich muss man auch sagen, die Fasern rauszuarbeiten, zu verarbeiten. Das hat dann, da haben wir auch Unterstützung gehabt von einem Institut oder von einer kleinen Werkstatt bei Innsbruck. Also alles sehr lokal, regional an der Stelle. Mhm. Und dadurch haben wir dann ein sehr stabiles Rohr, auch ein allerdings auch ein etwas schweres Rohr, aber wir waren da mit der Performance, was so ein Hanfstock kann oder können sollte, hat gut funktioniert. Und dann haben wir gesagt, okay, ein Rohr ist ja noch nicht alles an dem Stock, wie ihr wisst, oder wie du weißt, dass man natürlich auch einen Griff braucht, dass man einen Teller braucht, eine Schlaufe braucht und so weiter. Und wir haben mit dem Projekt das dann insofern weitergeführt und haben dann gesagt, na gut, also wir können jetzt nicht irgendwie einen Schaumgriff drauf machen oder die Teller einfach mit in unserer eigenen Spritzgussanlage so abspritzen und dann einfach einbauen und haben dann auch mit den Hanffasern und Bioanteil versucht, in dem Spritzgussbereich bei uns, also sprich Anbauteile wie Teller und Griff, 25% Hanf zu integrieren und haben das natürlich auch getestet, wie ist die Stabilität, wie fällt sich das bei Kälte, bei Hitze und so weiter. Und somit ist quasi neben dem Griff dann auch der Teller entstanden mit Bioanteil von 25%. Und bei der Schlaufe haben wir gesagt, okay, um das Ganze abzurunden, machen wir wirklich eine Naturschlaufe aus Leinen, die in Deutschland gefertigt wird, mit rein. Und somit entstand eigentlich dieser Hemp von Vario.
Ja, ja, super cool. Also ich habe das, als ich das gehört habe und als so die Pressemitteilung rausging, die dann auch die Journalisten wie mich erreicht haben, die sich dann auch in dem Bereich natürlich immer wieder umschauen, was gibt es Neues, war das direkt klar, das ist mega spannend. Und wie du es auch gesagt hast, es ist eigentlich eher aus dem Bereich Textilverarbeitung bekannt, die Handfaser, und das jetzt in der Umsetzung ist bestimmt ein Mega-Impuls für die Branche, auch in anderen Materialien zu denken, oder Markus?
Absolut. Also ich denke einfach, dass es in dem Bereich Outdoor das Thema Nachhaltigkeit immer eine größere Rolle spielt. Man möchte natürlich gut unterwegs sein, auch Verantwortung übernehmen, und wir versuchen das natürlich mit diesem Projekt auch zu übernehmen. Und wir wissen auch, dass natürlich so ein Stock, der ein bisschen schwerer ist, der noch nicht so das Packmaß hat, also leistungsorientiert ist der natürlich, liegt natürlich noch, schon noch deutlich hinter im Carbonstock vor allem oder dann auch im etwas leichteren Alustock. Aber was wir da jetzt rausgezogen haben, ist einfach über den Tellerrand hinausschauen und wie können wir aus diesem Projekt noch einen besseren Stock, noch eine bessere Konstruktion machen, oder aber auch, wie fließt das Thema Hanf dann auch in die reguläre Serie ein. Wir testen gerade, ob vielleicht in Zukunft noch mehr Teller mit Hanfanteil reinkommen oder in den Griffbereich reinkommen. Und ich glaube, das ist ein gutes Auftaktprojekt. Wir haben es auch aktiviert bei dem einen oder anderen Händler, und die Story ist natürlich richtig gut. Und wenn man wirklich das erlebbar macht, das kommt hier aus dem Feld, es wird handgearbeitet und so weiter, da kann man dann schon einiges für sich mitnehmen und das einfach auch gut aufnehmen, sage ich mal, als Konsument. Und das ist, wie gesagt, so ein Beginn, ja. Das ist so ein, wirklich so ein Projekt, wo die ganze Firma auch da dahinter steht. Und jetzt geht es dann wirklich auch weiter, wie man, was man aus dem Projekt lernen kann für die normale Tracking-Serie, sage ich mal, ja.
Genau. Ja, das ist dann genau das, was ich meinte mit Impuls so. Gerade in dem Hardwarenbereich, da passiert auch gerade aktuell sehr, sehr viel, noch in kleinen Verhältnissen. Es gibt ja so langläufig immer noch die Meinung, okay, wir bewegen uns im Bereich Nachhaltigkeit, jetzt muss alles 100% Naturfaser sein und so. Das macht auch aus performancetechnischen Gründen oft ja keinen Sinn, aber die Hersteller überlegen sich sehr, sehr viel und sehr, sehr, sind sehr, sehr innovativ unterwegs. Und für den Handel ist es auch eine schöne Geschichte zu erzählen. Gerade am POS werden ja immer wieder genau diese Stories gebraucht. Ich würde dich gerne fragen, jetzt war das eine limitierte Stückzahl, weil es ist ein Projekt. Das waren 250 Stück, glaube ich, die produziert wurden und auch über zum Beispiel Globetrotter vertrieben wurden und andere kleinere Händler. Wie ist denn die Rückmeldung aus dem Fachhandel? Und anschließende Frage ist vielleicht nochmal ein ähnliches Projekt geplant, wo ihr auch wieder in limitierter Stückzahl in den Handel geht?
Ja, das mit der limitierten Stückzahl, das ist sicher auch ein spannendes Thema, weil wir natürlich auch abhängig sind, wie die Ernte ist. Also ja, ihr wisst es selber, wenn es zum Beispiel eine Orderphase ist und ich möchte von den Makalu FX Carbon 20 Paar haben und oder wir produzieren, weil wir in unserem Auftragssystem 1000 Paar haben, dann können wir die 1000 auch produzieren. Das wissen wir aber beim Hanf natürlich nicht. Ja. Wie fällt die Ernte aus? Gibt es nochmal irgendwie ein Unwetter? Was kann man da rausziehen? Und das ist ein spannendes Thema, dass wir im Vorfeld, wo man das Projekt war, es angedeutet, Globetrotter war da sehr interessiert, wo wir das Projekt vorgestellt haben. Und dann haben wir uns auch entschlossen, mit Globetrotter das exklusiv zu machen. Und dann haben wir natürlich auch sagen müssen, mit dem Feld, was wir im Moment zur Verfügung haben, könnten es 100, 150 Paar werden. Wir wissen es aber noch nicht. Ja, und das ist dann in den Zusammenhang auch die spannende Frage, also nicht ganz so kalkulierbar, wie es eben mit normalen Materialien ist, die man dann entsprechend einkauft, bearbeitet und fertigstellt.
Mhm. Ja, das ist tatsächlich dann eine neue Herausforderung, wenn man viel mit Naturfasern arbeitet. Anders als kalkulierbare Größen wie die bisherigen Materialien, ne? Genau. Das ist auf jeden Fall ein spannendes Projekt. Ihr habt ja noch ganz, ganz andere Sachen ins Leben gerufen und gestartet, in eurem Bemühen, nachhaltiger zu werden als Unternehmen. Und jetzt möchte ich auf das Thema Verpackungsmaterialien kommen, Markus. Da habt ihr euch Gedanken gemacht. Und ich würde dich bitten, dass du uns und den zuhörenden Händler und Händlerinnen vielleicht kurz erklärst, was ihr euch für Gedanken gemacht habt.
Genau. Wir haben ja im Jahr 2022 einen Markenrelaunch gemacht. Da war natürlich eine neue Bildsprache, neues Logo und entsprechend auch eine neue Verpackung mit der Backcard-Lösung für unsere Faltstöcke und Dreiteiler. Und so ein bisschen hinterhergehinkt hat dann quasi unsere ganz klassische Ersatzteil- und Zubehörverpackung. Und wenn ihr bei euch in die Regale reinschaut, da hat man meistens einen Polybeutel, einen Streifkarton drüber getackert und es sah natürlich nicht so schön aus auf der einen Seite. Zum anderen haben wir auch festgestellt, es ist etwas unpraktisch, wenn man eine Schlaufe als Ersatzteil anbietet, es probieren will, dann muss man es wirklich mehr oder weniger aufreißen. Und also wir waren da nicht so zufrieden, haben uns aber da ein bisschen mehr Zeit gelassen, um da jetzt eben in dem Bereich neue Ersatzteilverpackung haben. Was gut zu wissen ist, wir haben in unserem Sortiment 850 Artikel von unseren verschiedenen Produktkategorien als Ersatz- und Zubehörteil. Und das, was im Handel für den Endverbraucher wichtig ist, das haben wir dann identifiziert und auch runtergebrochen. Das sind zum Beispiel alle Teller. Ja, vom Trekkingstock, vom Skistock, vom Wanderstock, Nordic Walking, die Gummipuffer, die Trekking-Gummipuffer und es sind auch alle Schlaufen im Bereich Alpin, Nordic Walking, Trail Running, Langlauf und Cross Trail. Und das haben wir identifiziert und haben überlegt, wie können wir das jetzt besser machen. Da, dass es erstmal ein ganz gutes Bild ist, weil man kauft natürlich gerne und lieber Ersatzteile, wenn es gut sortiert ist, wenn es gut präsentiert ist. Und wie können wir das dann auch schaffen, dass eben der Verkäufer in der Beratung auch mal eine Schlaufe nehmen kann, das auch erklären kann, wie klicke ich in den Stock ein, wie passe ich das richtig an. Und da haben wir uns überlegt, dass wir mit 5 kleineren Kartonagen die ganzen, wie ich es eben gesagt habe, alle Teller, alle Gummipuffer und alle Schlaufen, egal aus welchem Bereich, abdecken können. Und das war bei uns einfach, da haben wir ein bisschen hinterhergehinkt, aber es war auch nicht so leicht, eine Lösung da zu finden. Das heißt also, wir arbeiten mit 5 Kartonagengrößen, wo eben die entsprechenden, sag mal, Kategorien Teller, Gummipuffer und Schlaufen reinpassen. Und es wird dann quasi mit dem spezifischen Produktaufkleber, ja, von sei es jetzt Schlaufengröße S, ML, MLXL, auch die Kategorie Nordic Walking Alpine, dass es alles über einen Aufkleber identifiziert werden kann. Und das Charmante dabei ist eben, dass man auch ohne große, sagen wir mal, Probleme das Produkt aus der Kartonage rausnehmen kann. Und es bedeutet für uns erstmal eine saubere Darstellung, eine gute Präsentation auch im Handel und natürlich auch für den Verkäufer schnell zu identifizieren, wo brauche ich was für meinen Kunden an der Stelle.
Und das ist auch schon aktiv quasi?
Nein, ist noch nicht aktiv. Wir haben im Vorfeld erstmal so eine Art Probelauf gemacht. Wir haben uns da genau für die Kategorien, die ich gerade erklärt habe, mal so Muster kommen lassen oder anfertigen lassen. Die haben wir dann erstmal bei 3 verschiedenen Fachhändlern positioniert und wollten erstmal Feedback einholen. Sind wir da auf dem richtigen Weg? Weil wir können jetzt hier viel ausdenken und sagen, wir finden das toll. Aber letztendlich muss es ja erstmal in Verkauf. Und wir haben da noch ein paar sehr, sehr gute Feedbacks bekommen, die wir dann noch eingearbeitet haben. Und das ist uns eigentlich ganz wichtig, dass wir gerade in einem wichtigen Markt und auch für das Segment, ja, man darf nicht vergessen, dass der Accessoire-Bereich, und es werden wahrscheinlich viele Händler bestätigen können, dass es schon auch, was Zusatzverkauf angeht, ein Gummipuffer, der erneuert werden muss, dass es eigentlich schon auch eine gewisse Kompetenz für den Verkäufer ist. Und da wollten wir dann eben auch die Kompetenz auch bei uns erstmal mit einarbeiten von dem Verkauf. Und weil du sagst, ob das schon läuft, wir starten damit in Q4, also jetzt dann Oktober, November wird gestartet damit. logischerweise schaffen wir es nicht, alle Produkte auf einen Datum zu setzen und sagen, ab hier läuft das Ganze. Das macht natürlich nur da Sinn, wenn natürlich die anderen Verpackungen, also sprich alte Verpackung aufgebraucht ist, weil wir wollen das ja auch nicht wegwerfen. Also sieht vielleicht dann, kann es vielleicht sein, dass dann der Gummipuffer noch in dem Polybeutel noch kommt, aber das macht natürlich auch keinen Sinn, das erstmal alles zu eliminieren, wegzuschmeißen oder anderweitig zu verwenden, sondern wir geplant ist in Q4 mit diesen wichtigsten neuen Verpackungen und dann wird peu à peu alles ein Running Change erfolgen.
Ja, spannend. So, sind wir auch mal da gespannt, wie der Fachhandel das Thema annimmt.
Ja, wir gehen davon aus, dass es die Bilder, die wir gesehen haben, wenn wir da im Handel selber waren, wir haben das selber reingehängt, das sieht natürlich schon viel besser aus als irgendwelche Polybeutel und klareres Bild. Und oftmals ist es ja nicht so, dass die Accessoires irgendwo hängen, sondern meistens gepaart mit den Stöcken, mit dem Dreiteiler-Trekkingstöcke in der Backhard-Lösung oder die Fallstöcke. Und das macht wirklich ein sauberes Bild. Und dann macht es, glaube ich, auch Spaß zu beraten oder als Konsument zu sagen, ja, das passt alles zusammen, ist ein gut handelbar und ist auch langlebig. Also wenn man dran denkt, dass der Streifkarton weggemacht wird, dann muss man es wieder hintacken und dann sieht es nicht so schön aus. Und wer möchte schon was kaufen, wo schon mal irgendwo so aufgerissen worden ist. Und deswegen denken wir, dass wir da eine wirklich gute Lösung haben an der Stelle.
Ein Thema, mit dem sich eigentlich alle Hersteller beschäftigen, auch im Rahmen von Sustainability, ist Produkte möglichst langlebig herzustellen und auch eine Langlebigkeit zu erhalten. Das schafft man natürlich zum einen durch hochwertige Materialien, zum anderen aber auch durch Reparaturservices. Jetzt habt ihr auch einen Reparaturservice. Gib uns doch mal eine Rückmeldung, wie das angenommen wird und wie die Zusammenarbeit mit dem Fachhandel hier funktioniert.
Ja, also ich glaube, das nachhaltigste Produkt ist das Produkt, was am längsten hält. Das kann man ja mal so sagen. Und wenn irgendwas mal sein sollte, dann, ich glaube, das Feedback, was wir so haben von Endkunden, die sich auch mal bei uns direkt melden, ist einfach schon so, dass das Bewusstsein da ist und dass genau dieses Produkt auch gern weiterhin benutzt wird. Wer kennt es nicht? Ja, mit dem Stock war ich schon da und da und könnt ihr denn irgendwie reparieren? Wir sagen durch, ja, wir können reparieren. Also bis zu 10 Jahre gibt es bei uns die Teile dafür. Und wenn ihr einen Stock mal anschaut, es kann eine Schlaufe sein, es kann ein Griff sein, es kann ein Verstellsystem sein, es kann eine Spitze sein, es kann ein Teller sein. Das kann aber auch ein Rohrsegment sein, das dann ausgetauscht wird. Und ich glaube, dieser Service, das trägt natürlich dazu bei, A, natürlich ein langlebiges Produkt zu haben, aber auch das Vertrauen in die Marke zu haben. Und wie die Zusammenarbeit ist, wir mit dem Handel, unser Service-Team hat Formulare, wo man auch mal schnell was hochladen kann, wo man vielleicht auch bei uns in der Werkstatt im Service schneller das identifizieren kann. Man möchte natürlich auch vermeiden, dass Stöcke hin und her geschickt werden, dann schickt man mal einen Stock ein. Ja, dann guckt man mal, was es ist. Und wenn man aber per Formular das schon mal so ein bisschen reinschickt, dann kann es vielleicht auch sein, man spart sich viel Zeit und natürlich auch Versandkosten, indem man sagt, also das ist das Teil, das schicken wir euch zu. Hier ist ein kleines Video dazu, wie das dann wieder assembliert werden kann oder der Stock wieder flott gemacht werden kann. Und es funktioniert natürlich sehr, sehr gut. Was die wenigsten wissen, und weil mir vielleicht als schwäbisches Unternehmen nicht so rausposaunen ist, dass die Segmente bei einem Fallstock auch ausgetauscht werden können. Und das haben wir selber patentiert, dieses System. Unsere Technikentwickler haben gedacht, okay, wie können wir es schaffen, dass von einem Fallstock, der ja 4 bis 5 Teile hat, das untere Segment, das mittlere und das obere Segment auszutauschen ist, ohne dass man jetzt dass man es einfach austauschen kann. Ohne dass man jetzt den Stock, das haben wir nämlich ganz am Anfang vor einigen Jahren gehabt, dass man gesagt hat, okay, den kann man nicht mehr reparieren, den müssen wir jetzt wegschmeißen und das ist ja natürlich eine Katastrophe, sowas. Das heißt also, dass wir bei den Fallstöcken jetzt auch alle Segmente tauschen können.
Das ist natürlich eine super wichtige Info. Dann, weil ich stell mir gerade vor, du hast halt, kommst von der Wanderung wieder, dir ist ein Teil gebrochen und du schmeißt den einfach in den Mülleimer. Das wäre wirklich schade. Also eine gute Info.
Ist sogar passiert, ja. Wir haben ein paar Trailrunner in unserem internationalen Trailrunning-Team. Da kam eine Anfrage, hey, bei mir ist das Teil gebrochen, ob ich ihm einen neuen Stock schicken kann. Sage ich, schick mir mal kurz ein Bild rein, welches Segment kann ich austauschen? Hm. Oh, den Stock habe ich weggeschmissen. Und dann habe ich gesagt, schwierig. Das heißt also, wir haben wir müssen einfach ein bisschen mehr drüber reden, dass nicht nur die dreiteiligen Stöcke, die Segmente ausgetauscht werden können, sondern auch bei Fallstöcken. Das sollte ja dann wirklich auch jedem Händler auch ankommen. Und das ist natürlich ein Argument. Natürlich, ein Fallstock kann mal irgendwo, wenn man hängen bleibt oder in einem Fels reinsticht und weiterläuft, man kann natürlich auch mal was abknicken. Und das ist natürlich was mit dem Patent, mit der einfachen Lösung, super einfach. Man muss aber auch dazu sagen, wenn ihr so ein bisschen unser Sortiment kennt, dass wir dann Fixlängenstöcke haben mit dem Design, mit jenem Design, Vario-Stöcke haben. Also die Lagerhaltung ist schon sehr aufwendig für uns, aber wir finden, das lohnt sich einfach, dass man da investiert und auch in den Prozess investiert, wie man Stöcke länger haltbar machen kann.
Wo du Trailrunning ansprichst. Ich würde gerne wissen, es ist ja eine der, würde ich mal sagen, immer noch am stärksten wachsenden Sportarten, wenn wir uns mit Outdoor-Sportarten beschäftigen. Wie ist die Entwicklung bei euch, was den stationären Handel betrifft, aber auch online?
Also das ist im Moment nach wie vor das emotionalste und spannendste Thema Trailrunning. Und es ist nicht nur auf Deutschland bezogen, das ist ein komplett internationales Thema. Frankreich ist es wahnsinnig, das sind ja die Vorreiter vom Trailrunning, wenn man das mal so sagen kann, gemeinsam mit Spanien. Das hat schon vor über 10-12 Jahren angefangen. Und jetzt hat es natürlich irgendwie einen Drive genommen mit professionellen Teams, mit spannenden Wettkämpfen. Und die Wettkämpfe enden eigentlich immer mit dem UTMB in Chamonix, der Ultra Trail Mont Blanc. Das ist so der Gipfel vom Trailrunning. Da möchte irgendwie jeder Trailrunner mal am Start sein in dieser Woche mit den 5 verschiedenen Rennen, das Hauptrennen der UTMB mit 170 Kilometer, 16.000 Höhenmeter. Und ich glaube, die Siegerzeit ist immer so um die 20 Stunden. Also das ist eine komplett wahnsinnige Geschichte. Und was jetzt da noch hinzukommt, ist eben auch die Berichterstattung vom UTMB. Man kann es im Livestream verfolgen. Und wer so ein bisschen Hintergrundwissen hat, der weiß es vielleicht, dass Ironman die Plattform UTMB aufgekauft hat und dadurch noch mehr Aufmerksamkeit in den Medien herrscht. Und wenn man sich qualifizieren möchte für den UTMB, dann muss man sich in irgendeinem Rennen Punkte sammeln, egal auf der Welt, ähnlich wenn man beim Triathlon nach Hawaii möchte, dann muss man sich ja irgendwo qualifizieren. Also das hat schon eine Riesenreichweite an der Stelle. Und weil du gerade angesprochen hast, wir sehen halt immer noch das Thema E-Com versus stationär. Den Verkauf, also im Moment läuft sehr viel über E-Com. Es ist natürlich ein leichtes, Produkte hochladen, die Beschreibung dazu, ausführliche Bilder, vielleicht ein kleines Video. Aber das ersetzt natürlich nicht unbedingt die Beratung vor Ort, weil wer ist die Zielgruppe? Ich habe gerade gesprochen, es gibt professionelle Teams, Pro-Athleten, wie es so schön heißt. Aber die große, breite Masse sind einfach im Moment noch Straßenläufer, die mal einen 10-Kilometer-Lauf gemacht haben, einen Halbmarathon, dann vielleicht den Marathon mal gefinisht haben und sich irgendwie fragen, hey, was kommt jetzt nach dem Marathon? Was kommt nach dem Flow-Erlebnis, einen Marathon zu finishen? Und dann kommt man ganz schnell natürlich auch auf Trailrunning. Und das sind die Distanzen, wie ich es gerade gesagt habe, on top 170 Kilometer. Aber es gibt auch 30, 40 Kilometer Rennen, die schon einige Höhenmeter haben, wo einfach ein Stock erforderlich ist. Und wir sind auch auf einigen Events beim Zugspitz Ultra Trail vor Ort. Und wenn man da ein paar Jahre zurückblickt, da hat man immer noch erklären müssen, ja, warum brauche ich den Stöcke fürs Trailrunning und was bringt die mir überhaupt? Und jetzt hat sich das so etabliert, dass es eigentlich zur Grundausrüstung dazugehört. Und jetzt geht es natürlich in die Frage, wie wie setze ich den Stock richtig ein, was ist meine richtige Länge und was brauche ich denn generell für eine Trailrunning-Ausrüstung? Und ich glaube, da sind wir davon überzeugt, dass es der stationäre Händler sehr gut rüberbringen kann, wenn er sich da ein bisschen getraut, wenn er das als Thema aufnimmt an der Stelle.
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz klarer Appell auch an die Fachhändler. So, auch eine Unterstützung, also ganz klar pro Fachhandel, ein Produkt, was man sehr, sehr gut verkaufen kann, Stöcke und das ganze Equipment Trailrunning drumherum. Übrigens auch nicht nur in den Alpenbereichen, sondern es wird auch sehr, sehr viel im Mittelgebirge Trail gerannt, denn Trailrunning ist ja nicht nur auf Berge beschränkt, sondern einfach abseits der normalen Wanderwege. Ich bin zum Beispiel hier in der Mitte von Deutschland und da haben wir das Bergische Land, wir haben das Sauerland. Hier gibt es auch so kürzere Trail-Events, die du gerade angesprochen hast, gerade im Sauerland. Und auch da entdecke ich immer wieder neue Fans dieser Sportart. Und also in den Fachhandel rein sind es immer noch manchmal noch ganz, ganz kleine Ecken, wo Trailrunning-Equipment angeboten wird. Aber es ist nicht zu unterschätzen an dieser Stelle.
Absolut. Wir haben uns darüber auch Gedanken gemacht und haben eine Trail-Akademie gegründet, und zwar mit den Partnermarken Terex und Cidas, weil wir einfach mal reinhören wollten und die Erfahrungen von uns als Marken, aber auch die Erfahrungen, die die Händler schon bisher gemacht haben, und haben dann Mitte Mai ein Event gemacht auf Workshop-Basis, weil wir wollen, wie gesagt, wie kann man was entwickeln, was funktioniert schon sehr gut im Handel und wo traut man sich vielleicht noch nicht so ganz ran. Und da war auch der Frank Hirt dabei, von X-Sport in Castelnau. Es ist jetzt natürlich auch nicht im Hochgebirge, aber er ist ein passionierter Läufer. Den haben wir bewusst eingeladen, weil er schon sehr viel in dem Bereich Trailrunning mit seinem kleinen Sportfachhandel macht. Da waren euch Themen, wie baue ich eine Community auf? Das ist das eine. Welche Events kann ich vielleicht auch vor Ort machen? Er hat eine gute Idee gehabt, ein kleines Test-Event. Das wusste ich jetzt gar nicht irgendwie. So, es waren, glaube ich, 500 Meter, wo es 200 Höhenmeter hoch geht. Dann hat er Teststücke von uns angefordert und hat eben die Leute eingeladen, eine kleine Stocktechnik-Training zu machen und dann nur die 200 Höhenmeter, wo wirklich Stöcke benötigt werden, dann die Technik, wie setze ich sie ein, aber auch unterschiedliche Längen mal ausprobiert. Und so kann er sich da quasi eine Community aufbauen. Und dann nutzt er natürlich auch den Kanal über Social Media, um das Interesse zu steigern. Und er hat natürlich intern auch, intern heißt Instore, wie präsentiert er das dort? Und er hat zum Beispiel auch gesagt, ja, Schaufenster, da jemand Sportliches hinstellen mit dem Equipment dazu. Und es muss nicht Hardcore-Trailrunning sein, weil wir merken ja auch, es ist ja nicht jeder Hardcore-Ultraläufer im Trailrunning-Bereich, sondern es geht ja auch der Trend dahin, mit leichtem Gepäck, leichte Schuhe, Trinkrucksack und Stöcke möglichst flott den Berg hochgehen, ohne dass ich jetzt einen Wettkampf mache. Und wir haben dann uns so rausgearbeitet, dass quasi das Outdoor, draußen zu sein, Hiking, vielleicht auch Fast Hiking, wie es auch so schön heißt, dass das eigentlich die Basis der Kommunikation ist. Der eine kann dann sportlich wandern, kann dann natürlich auch mit großem Gepäck wandern oder kann sich mal als Läufer in den Trail wagen, ohne dass er jetzt gleich einen Wettkampf macht. Und das ist ein spannendes Projekt, was wir haben, und wir haben da sehr viel rausgezogen. Ich denke, die Händler auch, die dabei waren, und es war ein mega guter Austausch, und wir hatten da auch noch den Marcel Höche dabei. Das ist ein Terex-Athlet, also ein Pro-Athlet, der auch mit Leki unterwegs ist, und der hat auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, dass man einfach das Trailrunning auch für den stationären Handel erlebbar macht. Was brauche ich für eine Ausrüstung? Wie sind die Wettkampfbedingungen, Wetterbedingungen? Was brauche ich dafür? Und da kann man, glaube ich, schon eine gute Kompetenz aufbauen, ohne dass man jetzt alles auf das Thema Trailrunning setzt, weil die Strahlkraft, sage ich mal, ist viel größer als nur das Ultra.
Markus, dann danke ich dir für die Einblicke. Wir haben ja einiges gestreift, was ihr in Bewegung gesetzt habt. Wir haben über Hanf gesprochen, wir haben am Ende über Trailrunning gesprochen, und das ist ja auch der Gang in die Natur neben dem Wandern so. Und danke dir nochmal für deine Zeit, und jetzt ist es an mir, euch auch nochmal aufzufordern, liebe Leute, die ihr zugehört habt, danke, dass ihr zugehört habt. Und solltet ihr Rückfragen haben an Markus, an Leki oder auch generell zu Green Vision, dann schreibt uns doch gerne an über green.vision@sport2000.de. Ihr könnt Markus natürlich auch direkt anschreiben über Leki, aber wir würden auch Fragen weiterleiten. Ja, abonniert gerne diesen Podcast, dann verpasst ihr keine Folge. Und Markus, dir wünsche ich einen schönen Sommer. Und freue mich, wenn wir uns dann auch persönlich mal wiedersehen.
Ja, Ralf, herzlichen Dank für das Gespräch, für den spannenden Austausch. Und ich bin gespannt, ob wir da ein bisschen mehr Einblicke geben konnten, ob der ein oder andere Händler was Gutes mitnehmen kann und bei Fragen zum Service, zum Thema Trail Running oder auch die Verpackung oder Hanf gerne melden.
Alles klar, das geben wir gerne so weiter. Dann wünsche ich eine gute Woche und einen schönen Tag, wo immer ihr auch seid. Macht's gut. Tschüss.
Und das war Green Vision, der Nachhaltigkeitspodcast von Sport 2000. Freu dich auf weitere spannende Einblicke in die nachhaltige Sportwelt in unserer nächsten Episode. Bis bald.